Ein Tötungsdelikt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts versetzt die Messestadt Leipzig in Aufruhr. Die Tat wird im Nachgang zum bekanntesten Kriminalfall Sachsens und geht als Theaterstück um die Welt.
Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True Crime Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reg. Hier ist Tod in Sachsen, der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute Kennzeichen moralischer Verwilderung.
Die Völkerschlacht bei Leipzig ist noch keine 10 Jahre her. Das Königreich Sachsen hat als Verbündeter Napoleons den Krieg verloren. Das totale Chaos nach der Schlacht von 1813 hat sich inzwischen wieder geordnet. Die Notlazarette in den Kirchen mit zigtausenden Schwerverletzten sind aufgelöst, die Überlebenden wieder nach Hause zurückgekehrt. Für Angehörige der ärmeren Schichten ist das Leben trotzdem kein Zuckerschlecken. Auf wenige Reiche kommen zahllose Arme, die sich irgendwie durchschlagen müssen. So auch Johann Christian Woizek, ein gelernter Perückenmacher. True Crime Autor Henna Kotte war mit uns auf dem Leipziger Marktplatz.
Jetzt stehen wir genau an diesem Ort, wo einer der größten Kriminalfälle Sachsens endete, der Mordfall Johann Christian Woizek. Dort stand das Schafott, wo am 27. August 1824 Woizeks Kopf abgeschlagen worden ist.
Johann Christian Woizek wurde 1780 in Leipzig in eine Friseursfamilie geboren. Als der Junge 8 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. 5 Jahre später ist auch der Vater tot. Johann Christian ist vollweise, mit gerade einmal 13 Jahren. Doch das ist kein seltenes Schicksal in der damaligen Zeit. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist nicht einmal halb so hoch wie heute. Der junge Mann ist alleine auf der Welt und muss irgendwie überleben. 1898 verlässt er Leipzig. Verdingt sich als Friseur und Hausdiener in Wurzen, Berlin, Breslau, Töplitz und Wittenberg. Er führt ein unstetes Leben und kann nirgendwo wirklich Fuß fassen.
Seine Eltern waren Übersiedler aus Polen, daher auch der Name, sind früh gestorben. Er fand keinen Job im Friseurhandwerk. Wo bekamen junge Männer damals und heute übrigens auch immer Arbeit mit Gehalt? Bei der Armee.
Der Soldat Woizek wird zum Spielball der kriegerischen Zeiten. Im April 1807 gerät er in schwedische Gefangenschaft, wird nach Stockholm transportiert und schließt sich der schwedischen Armee an. In Stralsund wird seine schwedische Einheit von den Franzosen besiegt. Er tritt daraufhin Mecklenburger Dienste, wechselt dann wieder zu den Schweden, bevor er schließlich in der preußischen Armee landet. Als er aus preußischen Diensten entlassen wird, zieht er wieder nach Sachsen.
Woizek geriet in die napoleonischen Kriege, kam völlig abgefressen, erst 1818 nach Leipzig zurück. Keine Verwandten, keine Bekannten mehr, außer der Witwe seines Meisters und dessen Tochter. Und die haben ihn jetzt ein Zimmer versorgt, Woizek wollte wieder arbeiten gehen. Wieder kein Job, diesmal war der Grund Alkohol.
Mit der Witwe Johanna Christiane Woest, in zeittypischer Art die Woestin genannt, unterhält der ehemalige Soldat ein Liebesverhältnis. Sie unterstützt ihn dafür mit Geld und Obdach. Doch die Woestin ist selbst eine Frau mit lockerem Lebenswandel. Offenbar fühlt sie sich generell zu Soldaten hingezogen. Der mittellose Woizek weiß, dass er nicht der einzige Liebhaber im Leben seiner Wohltäterin ist. Weil er die Woestin in eifersüchtiger Raserei auch körperlich misshandelt, kühlt das Liebesverhältnis merklich ab. Und weitere Unterstützung bleibt aus.
Er kann die Miete nicht mehr bezahlen und am Ende schläft er obdachlos unter Brücken. Und die Einzige, die ihn ab und zu noch mit aufs Zimmer nimmt, ist Christiane Woest. Die allerdings verdient ihr Geld als Prostituierte und kann es nicht jeden Abend tun.
Johann Christian Woizek entgleitet sein Leben immer mehr. Ganz fallen lässt die Woestin den Woizek nicht. Doch er muss sie mit anderen teilen, was ihn zunehmend wütend macht. Am 2. Juni 1821 kommt es zur Eskalation. Woyzeck ist mit der Wostin verabredet, doch sie erscheint nicht. Stattdessen liegt sie mit einem anderen Soldaten im Bett.
Woyzeck, jähzornig, eifersüchtig. Er legt sich eine abgebrochene Degenklinge zu, lässt einen Schaft dran bauen und dann sticht er die Frau in einem Anfall von Eifersucht auf der Sandstraße tot. Die Sandstraße wäre heute in Leipzig die Seeburgstraße hinter der Ringbebauung und das war damals das übel beleumundete Viertel.
Es ist abends 21:30, als er seine Geliebte mit 7 Stichen in die Brust in ihrem eigenen Hauseingang tötet. Dann flieht er Richtung Rossplatz, der nur wenige 100 Meter vom Tatort entfernt ist. Hier will er sich unauffällig der blutigen Waffe entledigen. Doch es sind zu viele Menschen unterwegs, sagt Henner Kotte.
Woyzeck wird sofort verhaftet, blutüberströmt, sturzbesoffen auf dem Rossplatz und gibt der Polizei zu Protokoll, er hätte Stimmen gehört und die Stimmen hätten zu ihm gesagt, stich die Frau tot, stich die Frau tot, und dann hätte er das machen müssen.
Stimmen im Kopf. Ein deutlicher Hinweis, dass bei Woyzeck eine Geistesstörung vorliegen könnte. Das Krankheitsbild Schizophrenie ist damals allerdings noch unbekannt. Woyzeck wird auf Anordnung des Gerichts in der Haft untersucht.
Damals gab es beim Mord nur 2 Möglichkeiten rechtlich. Entweder zurechnungsfähig Kopf ab oder geistesgestört Irrenhaus. Der Leipziger Professor Klarus schreibt ein schweinefettes Gutachten. Und das muss man sich überlegen. Das Gutachten, wenn man es heute abdruckt, ist über 80 Seiten lang. Und das ist für damalige Zeit, das ist ja auch kaum heute, solche langen Gutachten. Der war wirklich sehr ausführlich. Und jetzt streiten sich die Wissenschaftler um den Geisteszustand von Woyzeck. Der Herr Klarus plädiert für Hinrichtung.
Das Papier zeugt vom mangelnden medizinischen und psychologischen Kenntnisstand der damaligen Zeit. Es enthält einige leere Phrasen und absonderliche Vorstellungen von den Vorgängen im menschlichen Körper. So will der Gutachter Klarus bei Woyzeck Kennzeichen moralischer Verwilderung entdeckt haben. Was auch immer das sein soll. An anderer Stelle kommt der Gutachter zum Schluss, dass die psychischen Beschwerden Woyzecks von einer Unordnung im Blutumlauf verursacht würden. Doch das Gericht folgt dem Gutachten und verurteilt Woyzeck zum Tode durch das Schwert. Die Hinrichtung wird für den 13. November 1822 angesetzt. Aber vielen, die mit dem Fall und dem Delinquenten Woyzeck zu tun haben, ist nicht wohl mit dieser Entscheidung. Der Leipziger Privatgelehrte Dr. Adam Berg meldet sich zu Wort und benennt Zeugen, die bei Woyzeck Anzeichen von Geistesstörungen beobachtet haben. Depressionen, Halluzinationen, Stimmen im Kopf, Selbstmordgedanken, Verfolgungswahn. Woyzeck leidet offensichtlich unter zahlreichen Symptomen. Sein Verteidiger beantragt eine neue Begutachtung. Nur 3 Tage vor der Vollstreckung wird das Urteil deshalb ausgesetzt und Hofrat Klarus mit einem neuen Gutachten beauftragt. Der Streit der Gelehrten dauert bis 1824. Klarus erklärt Woyzeck erneut für voll zurechnungsfähig. Die Hinrichtung soll jetzt am 27. August 1824 erfolgen. Am Abend des 26. August wird dem Verurteilten seine Henkersmahlzeit serviert.
Er hat sich in der Nacht vor seinem Tode im Gefängnis gewünscht, Gänsebraten, weil er davon ausging, dass es im Paradies keinen Gänsebraten gibt. Er hat also gedacht, sein Mord wäre vor Gottes Augen nicht die große Sünde, aber Gänsebraten wird er im Jenseits nicht bekommen und deswegen hat er nochmal Gänsebraten gegessen.
Am nächsten Tage findet auf dem Leipziger Markt die Hinrichtung statt. Es herrscht Volksfeststimmung. Niemand will sich das makabere Schauspiel entgehen lassen.
Die Hinrichtung in Sachsen darf man sich nicht so vorstellen wie in schlechten historischen Filmen, dass man den Kopf auf den Hacklotz legt und dann kommt der Henker mit dem Beil und schlägt ihn ab. Nein, in Sachsen saß der Delinquent aufrecht auf dem Stuhl, Und der Henker musste das Schwert schwingen und die 10 cm Hals treffen. Das ist nicht ganz einfach. Wojciech kam ja zum letzten Verhör aus dem Rathaus auf dem Marktplatz. Da gibt es einen Kupferstich, der das sehr schön zeigt. Genau vor dem Rathausturm in der Mitte des Marktplatzes stand das Schafott. Johann Christian Wojciech hatte im großen Ratssaal das hochnotpeinliche Verhör, wo nochmal gefragt wird von den Richtern, gibst du diesen Mord zu? Und dann wird, woher sich die Redewendung ableitet, der Stab über ihm zerbrochen und dann betritt der Delinquent den Marktplatz, der voller Menschen war, die also auch schon, es gab Eintrittskarten für die reichen Leipziger, dass die nah am Schafott sitzen konnten, die armen Leipziger waren etwas weiter weg. Der Stadtrat hat noch Plakate hängen lassen, bitte behaltet eure Dienstboten zu Hause, nicht alle am Tage auf den Marktplatz rennen, es hat nichts genützt. Auf dem Kupferstich sieht man, es sind teilweise die Dächer abgedeckt, dass die alle hier hinten hatte man Fässer hingerollt, damit man also auch noch vom Rand des Marktplatzes auf das Schafott gucken konnte.
Wojciech betritt mit bemerkenswerter Fassung das Schafott. Er spricht laut und vernehmlich sein letztes Gebet. Dann waltet der Scharfrichter seines Amtes. Henner Kotte zitiert aus einem Augenzeugenbericht.
Der Scharfrichter Johann Nikolaus Körzinger hob mit so großer Geschicklichkeit und so schnell Wojciechs Kopf ab, sodass der Kopf noch auf dem breiten Schwerte stand, bis der Scharfrichter das Schwert wendete und er herabfiel.
Danach öffnet sich unter dem kopflosen Körper eine Falltür. Der Leichnam wird unter dem Schafott in einen Sarg gelegt und in die Anatomie gebracht. Der Streit der Gelehrten endet damit nicht. Clarus wird für sein Gutachten von Kollegen heftig kritisiert. Zu Recht, wie man heute annehmen darf.
Es ist für die Rechtsgeschichte bedeutsam, weil mit Wojciech die Diskussion losgeht, kann ich zeitweise blöd sein. Fahren unter Alkoholeinfluss, Drogenmissbrauch, geistig umnebelt, ich kriege mildernde Umstände, weil ich nicht Herr meiner Sinne bin. Das hätte Wojciech zugestanden. Der war ja besoffen, also handelte nicht rational, wie er sonst vielleicht gehandelt hätte.
Einige Jahre später sorgt der Fall für großes Aufsehen und geht in die Literaturgeschichte ein.
Das Gutachten wird in einer medizinischen Zeitschrift veröffentlicht und die findet Georg Büchner, der Schriftsteller, 10 Jahre später in der Bibliothek bei seinem Vater, hatte mit Leipzig gar nichts zu tun, und schreibt anhand dieses Kriminalfalles sein berühmtes Theaterstück Wojciech, was Fragment geblieben ist, aber die Szenen aus dem wahren Kriminalfall nutzt. Damit ist Wojciech bedeutsam für die deutsche Geschichte. Und das verwundert, der Kriminalfall an sich, Säufer bringt Geliebte um, ist jetzt kein Jack the Ripper oder was ganz Spektakuläres. Also das ist relativ alltäglich, das Verbrechen. Aber es ist das erste Theaterstück deutscher Sprache, wo ein asozialer Hauptheld ist. Wenn Sie sich Goethe, Schiller angucken, es handeln immer Grafen oder Fürsten, jetzt ein Obdachloser aus der Gosse. Das war für die Theaterkunst was völlig Neues. Deswegen haben wir es als DDR-Geborene, wir hatten es im Abitur auch in der Schule.
Das Stück wird zu einem der meistgespielten Dramen der Moderne. Büchner konzentriert sich nicht auf das Verbrechen an sich, sondern auch auf die sozialen Umstände und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zur Tat geführt haben. Der Schriftsteller Georg Büchner war seiner Zeit weit voraus, indem er in literarischer Form die Frage nach Schuld und Zurechnungsfähigkeit stellte. Gut 200 Jahre ist es jetzt her, dass der Perückenmacher Johann Christian Wojciech auf dem Leipziger Marktplatz hingerichtet wurde. True Crime-Autor Henner Kotte beschließt die heutige Kriminalerzählung mit einer Anekdote, die er als Fremdenführer selbst erlebt hat.
Genau gegenüber vom Rathausturm sehen Sie mit bunten Pflasterstein eingelassen das Leipziger Stadtwappen. Dort stand das Schafott, wo Wojciechs Kopf abgeschlagen worden ist. Die Leipziger wissen, dass man dieses Stadtwappen nicht betritt. Es bringt Unglück. Ich hatte eine 4. Klasse, wo sich der Klassenkasper bei der Stadtführung natürlich mitten auf das Stadtwappen stellt und rumhampelt und sagt, und, was passiert? Nichts passiert. Wir laufen zur Thomaskirche und der gute Junge trat in so einen Scheißhaufen, der ihn durch die Sandale quietschte, dass ich wirklich selten so gelacht habe.
Ob das Betreten der damaligen Richtstätte tatsächlich Unglück bringt, können wir an dieser Stelle nicht bestätigen. Aber ausdrücklich empfehlen würden wir es lieber nicht.
Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reg. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.